Falls du dich nach Veränderung sehnst, bist du nicht allein damit. Viele, viele Menschen kennen diese Sehnsucht, dass irgendwas in ihrem Leben neu wird, dass sie irgendwo noch einmal neu starten können. Die Wirtschaft macht sich ja diese Sehnsucht zunutze und es werden ja ständig neue Produkte entwickelt. Und wenn man die gebraucht einnimmt, weiß ich nicht, sich damit einschmiert oder so, dann ist plötzlich alles anders. Aus dem schütteren Haar wird so eine Haarpracht und die gelben Zähne, die werden so weiß, dass dein Gegenüber eine Sonnenbrille braucht, weil er sonst geblendet ist. Ja, und der Körper, also die Pölsterchen weichen und stattdessen hast du überall nur noch völlig definierte Muskeln. Alles ist anders. Und da gibt es ja dann immer so schöne Vorher-Nachher-Bilder, mit denen geworben wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke manchmal, wenn ich mir diese Bilder angucke, denke ich, ah ja, und das ist jetzt immer noch dieselbe Person. Anders als vorher. So habe ich diese Predigt überschrieben. Und ich möchte mit euch der Frage nachgehen, was sich eigentlich im Leben eines Menschen ändert, wenn er zum Glauben an Jesus Christus kommt. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt der Apostel Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Das klingt gut. Aber was meint das denn jetzt so genau? Was ist denn konkret dieses ganz Neue? Und was hat schon begonnen, ist also in dem Moment, wo Jesus Christus in mein Leben tritt, anders als vorher? Was verändert sich vielleicht im Laufe der Zeit, je länger ich mit Jesus unterwegs bin? Oder was verändert sich auch überhaupt nicht? Dieses Jahr steht die Sommerkirche ja unter dem Motto Personen aus der Bibel. Und heute geht es um Paulus. Und in Paulus' Leben gab es ja so eine 180-Grad-Wende vom fanatischen Christenverfolger zum leidenschaftlichen Nachfolger Jesu. Und wie es dazu kam und was sich konkret in Paulus' Leben verändert hat, das schauen wir uns heute an. Im Bibeltext ist jetzt nicht von Paulus die Rede, sondern von Saulus. Lasst euch nicht verwirren. Es handelt sich um einen und denselben Mann, der beide Namen trug. Saulus war der hebräische Name und den Namen Paulus hat er im nichtjüdischen Umfeld gebraucht. Und in der Apostelgeschichte wird später, nach dem Ereignis, was wir uns heute angucken, nur noch von Paulus gesprochen und er selbst gebraucht diesen Namen auch in seinen Briefen. Ich lese mal Apostelgeschichte 9, ab Vers 1, nach der, was habe ich hier, Basisbibel. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Gefängnis und Hinrichtung. Er ging zum obersten Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Dort wollte er die Anhänger des neuen Weges aufspüren. Er wollte sie, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemand. Saulus erhob sich vom Boden, er öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an die Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. Ja, in der Zwischenzeit, das wird in den nachfolgenden Versen erzählt, erscheint Jesus einem seiner Nachfolger in Damaskus, einem Mann namens Hananias. und trägt ihm auf, zu Saulus zu gehen und ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Und Hananias, dem war Saulus durchaus ein Begriff, also das war unter den Christen bekannt, dass das ein gnadenloser Christenverfolger war, der hatte natürlich Angst und sagt dann nochmal zu Gott, ja, Herr, bist du dir sicher? Weil weißt du, dieser Saulus ist wirklich gefährlich. Aber dann sagt Jesus zu ihm, ja, geh hin, weil gerade ihn habe ich mir ausgesucht, dass er unter Nichtjuden wie unter Juden die Botschaft von mir weiterträgt. Und dann geht es weiter ab Vers 17, da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er verlor keine Zeit und verkündigte in den Synagogen, Jesus ist der Sohn Gottes. Vor etlichen Jahren verbrachten meine Schwester und ich zusammen mit einigen Freundinnen das Wochenende bei einer anderen Freundin und haben dort so ein Mädelswochenende gemacht. Und dann haben wir alle da geschlafen und nachts, es war langsam ruhig geworden und alle sackten so langsam in die Tiefschlafphase, wurden wir plötzlich von einem panischen Schrei geweckt. Das war meine Schwester. Hilfe, Hilfe, ich bin blind! Und wir saßen alle da und wussten überhaupt nicht, was los war und unser Herz klopfte da und haben gar nichts kapiert. Und plötzlich lachte unsere Gastgeberin schallend los und dann hat sie das Licht angeknipst und auch für meine Schwester wurde es hell. Sie, es war nämlich nicht so, dass sie irgendwie, wie sie glaubte, über Nacht plötzlich erblindet war, sondern sie hatte da einfach nachts die Augen aufgemacht und weil es da so dunkel war, konnte sie nicht sehen. Zu Hause hatten wir so diese Stoffrollos, da geht ja immer so ein bisschen Licht durch und deswegen war es in unserem Zimmer nie ganz dunkel. Diese Freundin hatte Rollläden, das war wirklich stockfinster. Aber mit dem Licht war dann auch die Sehkraft bei meiner Schwester wieder da. Ja, wir haben uns natürlich abgerollt vor Lachen und an Schlaf war gar nicht mehr zu denken und immer wenn wir uns gerade beruhigt hatten, prustete schon wieder ein anderer los. Ja, eine ganz witzige Sache, aber gleichzeitig mit einem tiefen Ernst. Denn diese Aussage, ich bin blind, die trägt eine tiefe Wahrheit in sich. Wir Menschen sind für Gottes Wirklichkeit blind. Wir können zwar sehen, also die Menschen jetzt um uns herum und so, auch die Stühle und alles Mögliche. Aber in Bezug auf Gott tappen wir im Dunkeln. Und das hat mit der Abkehr von Gott zu Beginn der Menschheitsgeschichte zu tun. Bis dahin lebten die Menschen in vertrauensvoller Gemeinschaft mit Gott und konnten ihn völlig klar sehen und erkennen. Aber dann haben sie ein Verbot, also das einzige Verbot überhaupt, das Gott ausgesprochen hatte, bewusst und willentlich übertreten. Und danach war ihre Sicht eine andere. Sie konnten Gott nicht mehr erkennen. Es war, als wäre der Menschheit damit eine Decke über die Augen gezogen worden oder als trügen sie eine Papiertüte auf dem Kopf, wie wir es eben im Theaterstück auch gesehen haben. Und seitdem ist das hier der natürliche Zustand des Menschen. Wir können Gott nicht erkennen. Wir sehen nur unseren eigenen kleinen Bereich, können vielleicht mal unseren eigenen Bauchnabel sehen oder auch noch unsere Füße. Aber wir sind blind für alles, was da draußen ist und wir können es nicht wirklich glauben, dass da überhaupt noch etwas ist. Jesus will nicht, dass das so bleibt. Und deswegen ist er in die Welt gekommen. Er ist in die Welt gekommen als Licht, damit wir nicht im Dunkeln tappen müssen, damit wir Gott erkennen können und in der Beziehung mit ihm leben können. Jesus Christus, ja, das ist so der Papiertütenentferner, der Augenöffner, der Menschen aus ihrer Blindheit befreien will, wie er es eben auch bei Paulus getan hat. Es ist ja sehr bezeichnend, dass Paulus, der in dieser eindrücklichen Begegnung mit Jesus Christus den Durchblick bekommen hat, da blind geworden ist. Also vorher konnte er ja sehen, aber er war blind für Gott. Er war sehr, sehr religiös, aber er kannte Gott nicht. Er dachte, er kämpft für Gott und kämpfte in Wahrheit gegen ihn. Paulus lebte in seiner Papiertüte, besessen von dem Gedanken, diese Jesusbewegung auszurotten. Und dann begegnet ihm Jesus Christus selbst. Und Paulus fällt es wirklich wie Schuppen von den Augen. Er wird sehend. Wenn Jesus Christus in das Leben eines Menschen tritt, dann öffnet er ihm die Augen für das, was eigentlich unsichtbar ist, nämlich für die Wirklichkeit Gottes. Der Mensch wird sehend mit Jesus Christus. Das Zweite, was sich verändert, ist, dass es mit Jesus Christus zu einem Herrschaftswechsel kommt. Als Menschen sind wir ja ganz gerne frei und unabhängig. Also wir lassen uns ja eigentlich nicht so super gerne sagen, wie wir jetzt irgendwie unser Leben sehen und gestalten sollen. Wir wollen selbst bestimmen, selbst entscheiden, was wir tun und lassen. Das geht doch niemandem was an. Und auch diese Haltung ist eine Folge des Beziehungsbruches zwischen Mensch und Gott. Neben diesem Misstrauen Gott gegenüber sind auch Machtfantasien in das menschliche Herz eingezogen. Der Mensch will sein wie Gott, aber er ist es nicht. Er ist Mensch. Und das ist großartig, weil Gott nämlich uns Menschen wenig niedriger als sich selbst geschaffen hat, nach seinem eigenen Vorbild. Und wozu hat er uns geschaffen? Damit wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben. Wir sind auf Beziehung hin angelegt. Und es entspricht als Beziehungswesen, ja, entspricht es eben wirklich unserem Wesen, dass wir uns binden. Wenn nicht an Gott, dann an was anderes. Wie frei bin ich wohl, wenn ich so lebe? In einigen Briefen im Neuen Testament wird davon gesprochen, wird dieser Ausdruck gebraucht, in Sünde gefangen sein. Und das meint, dass ich in dieser Entfremdung von Gott, in der ich ihn nicht sehen kann und in der ich nicht leben kann, wozu ich geschaffen bin, dass ich in dieser Entfremdung gefangen bin. Ich komme da alleine nicht raus. Und da nutzen auch keine selbst konstruierten Selbsterlösungsstrategien oder so. Ja, dass ich versuche, ein besserer Mensch zu werden oder so. Ich kann das hier nicht durchbrechen. Und der Einzige, der dieses Gefängnis aufbrechen kann, ist Jesus Christus. Und genau das tut er eben liebend gern. Diesen Herrschaftswechsel, den können wir auch in Paulus Leben entdecken. Und ich finde es total bemerkenswert, wie kurz und knapp dieser Herrschaftswechsel in der Bibel beschrieben wird. Also Paulus wird plötzlich von diesem Licht umstrahlt und es haut ihn um. So. Und dann kommt Jesus und stellt sich ihm kurz vor. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aha. Und dann sagt Jesus, ja, und nun steh auf und geh in die Stadt und warte, was dir weiter gesagt wird. Ja, und Paulus, der rappelt sich da hoch und weil er eben gar nichts mehr selbst sehen kann, lässt er sich in die Stadt führen. Und dann isst er nichts, er trinkt nichts und er wartet. Ende der Beschreibung. Wenn Jesus Christus die Herrschaft im Leben eines Menschen übernimmt, dann ist das ein so gewaltiges und bedeutungsvolles Ereignis, dass es keine weiteren Ausschmückungen braucht. Und wie genau im Leben des Einzelnen dieser Herrschaftswechsel jetzt konkret sich vollzieht, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er stattfindet. Und das sehen wir eben hier bei Paulus auch. Paulus hatte geführt, danach lässt er sich führen. Er hatte den Ton angegeben, danach lässt er sich von Jesus sagen, was er tun soll. Er hatte Jesus Christus verfolgt, danach folgte er ihm nach. Herrschaftswechsel. Und mit Jesus Christus schenkt Gott uns auch ein neues Herz. Ein Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Das aufhören kann, an allen möglichen und unmöglichen Orten nach Liebe zu suchen, weil es bei Jesus Christus Liebe gefunden hat, Liebe, die hält und die trägt. Ein Herz, das auf seinen Herrn schaut und sich selbst dabei vergisst, das auf die Stimme von Jesus hört und einfach gern mit ihm zusammen ist. Und das alles ist nur möglich, weil Gott uns mit Jesus Christus seinen Geist schenkt. Sein Geist, der uns von dem Zwang befreit, ängstlich für uns selbst sorgen zu müssen. Der Heilige Geist leitet uns zu Jesus Christus hin. Er führt uns tiefer in die Beziehung mit Jesus hinein. Er tröstet uns, hilft uns, er ermutigt uns, verändert und erneuert uns. Durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, in einer völlig neuen Weise zu leben. Wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen, sondern wir können in der Bindung an Jesus Christus befreit mit ihm leben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 3. Und damit, mit diesem neuen Herzen und diesem neuen Geist, mit der Herrschaft Jesu in unserem Leben, bekommt unser Leben eine neue Richtung. Wir können auch diese Veränderung an Paulus sehen. Und da fällt uns natürlich erstmal dieses Äußere auf. Und dann meinen wir vielleicht, ja, die größte Veränderung bei Paulus ist jetzt, dass er Jesus Christus nicht mehr verfolgt, sondern ihm nachfolgt, beziehungsweise dass er eben die Christen nicht mehr verfolgt, sondern zum Glauben an Jesus Christus einlädt. Und das ist ja toll. Aber das ist nicht die eigentliche Veränderung, sondern das, was wir da von außen sehen, das ist Ausdruck dieser grundlegenden Richtungsänderung in Paulus Herzen. Und diese Veränderung, die wird dann auch nach außen hin sichtbar. Mit Jesus Christus in unserem Herzen bekommt das Leben eine neue Richtung, nicht mehr von Gott weg, sondern zu ihm hin. Wir laufen nicht mehr auf den Tod zu, sondern auf das Leben. Und jeder Tag auf dieser Erde bringt uns nicht weiter weg vom Leben, sondern näher dran. Mag unsere Haut runzelig werden und unsere Kraft nachlassen und der äußere Mensch auch eben abbauen, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert, bis wir dann am Ziel unseres Lebens angekommen sind. In dem Bericht von Paulus Gottesbegegnung, da wird sehr klar deutlich, dass Gott der Handelnde in diesem Ganzen ist. Nicht Paulus, sondern Gott bewirkt diese Kehrtwende in seinem Leben und macht aus dem hasserfüllten Verfolger einen hingebungsvollen Nachfolger Jesu. Paulus hat nichts dazu getan. Er war nicht auf der Suche nach Jesus Christus. Er hatte noch nicht einmal Sehnsucht nach Veränderung, im Gegenteil. Er dachte ja, er wäre auf dem völlig richtigen Weg. Er sah sich als Mann Gottes und als strenggläubiger Pharisäer war es ihm wichtig, es Gott recht zu machen. Dafür hat er sich richtig reingehängt. Und er dachte, das bringt ihn Gott näher. Aber in Wirklichkeit brachte es ihn weiter weg von Gott. Doch dann wird Paulus von Jesus Christus überwältigt und das verändert sein Leben von Grund auf. Wenn Jesus Christus in mein Leben tritt, in mein Herz einzieht, dann bin ich anders als vorher. Aber das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist Gottes Wirken an mir. Gott hat uns Menschen in Christus mit sich selbst versöhnt, damit wir wieder mit ihm leben können. Ich meine, das ist so, Peter, ich nehme dich mal. Das ist so, als ob Peter mich anfährt und ich zahle ihm dann ein Schmerzensgeld und damit ist diese Sache zwischen uns ausgeglichen. Aber so ist Gott. Und er sorgt für seinen Geist, durch seinen Geist dafür, dass wir das, was von unserem menschlichen Verstand her völlig unlogisch und nicht zu greifen ist, dass wir das glauben können. Ohne ihn wäre die Botschaft von Jesus Christus in unseren Augen völliger Unsinn. Aber der Heilige Geist, der weckt Glauben in uns und er hält ihn auch lebendig. Und er ist es auch, der unseren Charakter formt und unser Wesen dem Wesen Jesu angleicht. Das alles kannst du dir nicht erarbeiten. Und ich auch nicht. Es kommt von Gott. Und mir ist es wichtig, dass wir das wirklich tief in unserem Inneren begreifen. Alles hängt an Jesus Christus und er hat wirklich alles getan, was notwendig war, damit wir befreit mit ihm leben können. Mehr braucht es nicht. Ich sage das, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns als Christen manchmal schwer damit tun, uns ganz auf Christus zu verlassen und froh und frei in seiner Gnade zu leben. Statt Jesus Christus zu vertrauen und an mir handeln zu lassen, fange ich dann an, lieber selbst an mir zu arbeiten. Ich versuche, mir Gottes Liebe zu verdienen oder ihm zumindest doch zu beweisen, dass ich seiner Liebe wert bin. Vielleicht habe ich auch Angst, ich könnte Gottes Liebe verlieren, weil ich einen Fehler mache. Das kann mit prägenden Erfahrungen zu tun haben, die ich mit mir nahestehenden Menschen gemacht habe. Kann ja auch sein, dass andere Christen mir ein ziemlich schräges Gottesbild vermittelt haben und ich habe das dann einfach so übernommen. Umso wichtiger ist mir, mir von Gott zeigen zu lassen, wer er ist und wie er mein Leben sieht. Und dass ich in der Bibel nachgrabe und nachforsche, wie Gott sich mir darin vorstellt. Und da finde ich nichts davon, dass ich mir seine Liebe verdienen müsste. Aber ich lese, dass ich aus der Gnade fallen kann. Wisst ihr, wodurch? Es gibt nämlich nur einen Grund, dass ich aus seiner Gnade fallen kann. Dadurch, dass ich durch meine eigene Leistung vor Gott bestehen will. Weil damit löse ich mich aus der Verbindung zu Jesus Christus und schneide mich selbst von seiner Gnade ab. Und dann bin ich eben wie ein Mensch, der, nachdem Jesus ihn schon von dieser Papiertüte befreit hat, wieder danach greift und sie sich überstülpt. Das ist nicht, was unser Herr will. Er will, dass wir uns auf ihn und seine Gnade verlassen. Er hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Nicht, damit wir uns selbst einschränken und wieder irgendwie neu binden, anders und gefangen nehmen lassen. Am Paulus können wir sehen, wie grundlegend sich das Leben eines Menschen verändert mit Jesus Christus. Mit ihm beginnt ein neues Leben. Wir bekommen mit ihm ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Sichtweise und eine neue Richtung für unser Leben. Was ich in dieser Geschichte bei Paulus jetzt nicht sehe, ist, dass Gott ihm eine völlig neue Persönlichkeit gegeben hätte. Also Paulus, so wie er uns beschrieben wird, nehme ich mal an, der war vor seiner Begegnung mit Jesus ein durchaus aktiver und tatkräftiger Mann, der für seine Überzeugung eingetreten ist. Nach seiner Begegnung mit Jesus war er das immer noch. Der Unterschied zu vorher ist, dass jetzt Jesus Christus in seinem Herzen regiert und er mit seiner gesamten Persönlichkeit diesem Herrn unterstellt ist. Jeder Persönlichkeitstyp hat ja so seine Stärken und Schwächen, seine schönen und schwierigen Seiten. Und Gott kann das alles gebrauchen zu seiner Ehre. Er hat kein Problem mit deiner Persönlichkeit. Er hat sie ja selbst geschaffen. Und er kennt auch die Bereiche in deinem Leben, die noch der Heilung bedürfen. Und solche Bereiche gibt es im Leben eines jeden Menschen, egal wie lange er schon mit Jesus Christus lebt. Und Jesus nimmt sich dieser Bereiche liebend gern an. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was uns belastet. Und er lädt uns ein, von ihm zu lernen. Wer schon mal versucht hat, etwas Neues zu lernen, der weiß, manches braucht wirklich Zeit. Unser Herr hat keinerlei Zeitnot, er hat alle Zeit der Welt, dieser und der zukünftigen. Und er gibt auch uns die Zeit, die wir brauchen und ist ständig in uns am Werk. Und manchmal denken wir vielleicht, oh, bei mir ändert sich überhaupt nichts. Wenn mir alte Dinge wieder begegnen, ja, so schräge Haltungen oder Charakterschwächen, vielleicht auch alte Wunden. Und ich habe mich schon damit befasst und ich habe schon geglaubt, das liegt alles schon total lange hinter mir. Und dann begegnet mir das wieder. Und dann bin ich frustriert und denke, ja, habe ich denn gar nichts gelernt? Aber im Grunde ist es wie mit dieser Zwiebel. Gibt es jemanden, der noch nie eine Zwiebel geschnitten hat? Das ist gut, da kann ich also ein gewisses Basiswissen voraussetzen. Also, wenn ich jetzt so eine Zwiebel hier abhelle, dann kann es sein, dass da so dunkle Stellen sind. Und manche sind nur oberflächlich. Die schneide ich in dieser ersten Schicht ab. Ihr wisst ja, eine Zwiebel, ne, ist ja so in Schichten. Und die schneide ich dann in dieser ersten Schicht ab und gut ist. Es gibt aber auch Stellen, die ziehen sich durch bis in den Kern. Und egal wie viele Schichten ich von dieser Zwiebel entferne, in jeder neuen Schicht begegnet mir wieder diese Stelle. Und so ist es eben auch mit unserem Leben. Manches wird in der Begegnung mit Jesus Christus sofort oder ganz schnell heil. Und es ist dann fortan wirklich kein Thema mehr für mich. Andere Dinge sind ganz eng mit meinem Leben verbunden und die ziehen sich bis ins Innerste durch. Und dann entdecke ich etwas, ich halte es Jesus hin, er berührt es heilsam und dann begegnet es mir in einer neuen Lebensphase wieder. Das heißt aber nicht, dass hier nichts passiert ist, sondern es zeigt nur, diese Sache geht tiefer. Veränderungs- und Heilungsprozesse dauern. Und manche dauern noch länger. Und das mag ärgerlich und frustrierend sein. Aber es ist kein Grund aufzugeben. Denn Gott bleibt dran. Und seine Zusage ist, dass er das, was er in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Und ich wünsche euch Täuflingen, aber uns anderen natürlich auch, dass wir diese Tatsache wirklich mit dankbarem Herzen aufnehmen und uns daran freuen. Lasst uns in der Verbindung mit Jesus Christus bleiben und erlauben wir ihm, seine Arbeit an uns zu tun. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Herr, danke für deine unfassbar große Liebe, die du uns entgegenbringst. Danke, Herr, dass wir können es nicht begreifen, wie sehr du uns liebst. Wir können es nicht logisch nachvollziehen, aber wir dürfen das eben im Glauben erfassen. Danke, Herr, dass du selbst uns in die Lage versetzt, zu glauben, dass du Glauben in uns wächst und lebendig hältst, dass du einfach uns zu dir hinziehst und dafür sorgst, dass wir wieder leben können, wozu wir geschaffen sind, in der Beziehung mit dir. Aber Herr, danke, dass du uns durch und durch kennst und dass du auch weißt, was uns Kummer macht, was uns mutlos macht, was uns immer wieder auch gefangen nimmt, von dir wegziehen will. Und danke, dass du uns zusagst, dass du größer bist als das alles und dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Tatsache tief in unser Herz sinken lässt und dass du auch nach diesen Hochzeiten, wie jetzt zum Beispiel bei so einer Taufe, wo wir wahrscheinlich auch alles für möglich halten bei dir und uns auch ganz erfüllt von dir fühlen, dass dann auch immer mal wieder Tiefzeiten kommen, wo wir deine Nähe nicht so spüren, wo wir vielleicht meinen, du hättest uns vergessen oder wo eben auch wir von dir weglaufen. Herr, danke für deine Geduld mit uns. Danke, dass es nichts an uns gibt, das dich irgendwie schockieren könnte, was dich irgendwie abstößt oder dich davon abhält, uns zu lieben. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir wirklich befreit von all dem mit dir leben können. Danke, dass du unserem Leben Sinn, Halt, Hoffnung, ein Zuhause bei dir gibst und danke, dass wir einmal unbelastet von all dem, was jetzt noch so an uns nagt und manchmal ganz schön an unseren Herzen zerrt und uns durchrüttelt, dass wir da unbelastet von all dem vor dir stehen, mit dir leben und dich in vollkommener Weise ehren. Dir sei die Ehre. Amen.